Ja, zeig Rückgrat. So habe ich die Überschrift genannt. Ich möchte vor der Predigt beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es alle habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Uns ist nicht um 1000 Welten, sondern um dein Wort zu tun. Amen. Der Text, den ich ausgesucht habe für jetzt, steht Johannes 5, 1 bis 9. Der ganze Text bis Vers 19, ich nehme nur die ersten 9 Verse raus. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagt zu ihm: Steh auf. Nimm deine Matte und geh. Im selben Moment wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Wir befinden uns in Israel in einer gewaltigen Anlage, die sich nach archäologischen Funden über 5000 Quadratmeter erstreckt. Die ganze Anlage war von Säulenhallen umgeben, der Teich war in der Mitte, ein prachtvoller Schmuckbau, der von Herodes dem Großen gebaut und dessen Reste im letzten Jahrhundert freigelegt wurden. Hier fanden sich Kranke, Lahme, Blinde, Ausgezehrte, übersetzt Luther, auch unter ihnen, herrscht aber, wie bei uns Menschen sehr häufig, das Gesetz des Starken über den Schwachen, des Gesunden über den weniger Gesunden oder des Kranken über den noch mehr Kranken, des Schnelleren über den Langsameren. Das gibt es übrigens auch in der Gemeinde Jesu, ne? Fromm, Frömme am Frömmsten, der Frömmste ist, der Unfromme ist dann dem Frömmsten unterlegen. Der Heinrich Kemmler hat dann gesagt, Fromm, Frömme am Frömmsten ist so wie Graugräuliche am Gräulichsten. Hat sich mir eingeprägt. Wie viel Leid könnten wir uns ersparen, wenn das nicht so wäre, aber es ist immer wieder so, was wir uns antun. 38 Jahre liegt er dort, weil er nicht als Erster zum Teich kommt, weil keiner da ist. Ob das geholfen hätte, wenn der nun ins Wasser gekommen wäre, das lassen wir mal dahingestellt sein. Die Verse 3 und 4 der alten Luther-Übersetzung finden sich erst in späteren Schriften wieder. Eins aber wird deutlich, hier klammert sich einer an den Strohhalm, an den letzten Strohhalm. Er braucht ihn. Es gibt ja nichts anderes. Auch an was für Strohhalme sich Menschen so alles klammern. In der Beratung hatte ich mal jemanden, eine Bauersfrau, die hat sich den ganzen Garten voll Kohlköpfe angepflanzt. Und der Kohl, irgendein besonderer Kohl natürlich, der hilft der Kuh und der hilft uns und der hilft der Verdauung und der hilft, dass man besser schläft und besser aufwacht, alles Mögliche. So hat jeder so seine Rezeptchen, seinen Strohhalm. Akupunktur und die anderen setzen total auf Okkultismus und Mondzeiten und Astrologie und Kinesiologie und was gibt es noch aus dem esoterischen Bereich? Ganz viel, die machen ja sogar Gebetsseminare und dann gibt es besondere Musik und Yoga und was alles. Woran hängen wir uns? Früher hätte man gesagt, Götze, wir kommen ja nicht, wollen ja nicht in die Schublade rein. Aber Menschen flüchten sich in Träume, in Tagträume, in Fantasien, in den PC, in den Stress, in Drogen, in Freundschaften und Sexualität, in Rauschgift und Alkohol und 38 Jahre lang. Ob der überhaupt noch gewusst hat, wie das geht, so gesund zu leben. Vielleicht nur von den anderen, dass er es abgeguckt hat. Er hat sich jetzt abgefunden, resignierend, mutlos geworden und liegt. Und liegt und am nächsten Tag liegt er wieder. Und jetzt sind wir mal nicht in den Hallen, sondern in Bonhof. Liegen wir da auch irgendwo mit unseren Gegebenheiten? Mit den Ecken, wo wir kaputt sind? Du auf deiner Matratze, ich auf meiner? Wie viele Verletzungen im Herzen mitgeschleppt werden auch aus der Ursprungsfamilie, aus früheren Erlebnissen, wie sehr körperliches und seelisches Leid da auch zusammenhängt. Das wissen wir ja heute wieder, was in der Bibel längst klar war, dass Leib und Seele gar nicht getrennt werden dürfen. Das haben ja erst die Griechen dann gesagt, dass Körper und Seele unterschiedlich sind. Die Bibel sieht das alles zusammen. Wenn Paulus zum Beispiel sagt, dass euer Leib und Seele unversehrt bleibt bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Euer Leib ganz samt Seele und Leib, dann sieht ihr alles zusammen. Das wurde in der Schulmedizin total getrennt. Hier ist der Leib, da ist die Seele. Für beides gibt es unterschiedliche Ausbildungen. Und seit den 90er Jahren, seit der AIDS-Forschung, hat man gemerkt, das hängt tatsächlich zusammen. Das ist gar nicht auseinanderzureißen. Prost. Beziehungskonflikte, Probleme, Jesus kommt dem auf den Grund. Wir hängen da in Aggressionen, in Rückzug. Vielleicht bäumt sich was in dir auf, in Entmutigung. Grübeleien, versteckte Wut, die ja oft gar nicht rauskommt und unter einem charmanten Lächeln versteckt werden kann. Lavierte Depression, sagen Ärzte, da können Menschen und sehr häufig Männer nach außen hin lachen und sogar Fröhlichkeit zeigen und eigentlich steckt da eine tiefe Depression, die nach innen geht. Und das bewirkt Trennung, Gemeinschaftszerstörung, Einsamkeit, Nörgelei, Ehrgeiz, weil man ja sonst nichts hat. Und dann doch wieder Resignation. Und so pendeln Menschen von einer Ecke in die andere. Dann wieder versuchen sie mit schlagfertigen Witzen und Fröhlichkeit einer großen Klappe, mit einem wunderschönen Haus mit einem teuren Computer alles zuzudecken, aber innen ist es hohl. Die Situation ist kaschiert. Ich hatte jemanden in Beratung, der sprach von
meinem Haus, mein Auto, mein Pool, meine Nachbarschaft,
die er dann in seine Villa auch immer wieder eingeladen hat, damit die nicht irgendwie neidisch werden. Woran klammern wir uns? Dieser Mann klammert sich an diese tolle Halle und an den Blick auf diesen Teich. Da muss man doch mal reinkommen können und dann geht's mir richtig gut. Und außerdem edle Hallen, eine wunderschöne Kulisse. Aber das macht Beziehungen und Leib und Seele nicht gesund. Manche hängen sich dann in den Machtkampf rein, wo es nur um Sieg und Niederlage geht, um Überlegenheit und Unterlegenheit.
Und ich muss überlegen sein.
Ich lasse mich doch von nichts unterkriegen. Die Frage ist hier, herrscht in deinem Leben auch das Gesetz des Schnelleren über den Langsamen, des Schlagfertigsten, des rhetorisch Besseren, des Siegers, des Vergleichens und Konkurrierens, das Gesetz von Leistung? Und hast dich eigentlich mit deinem Schicksal schon abgefunden? Bloß glücklich macht dich das nie. Wenigstens bis, so höre ich es oft in der Beratung, wenigstens bis die Kinder aus dem Haus sind, bis irgendwas passiert, bis ein Mensch kommt und mir hilft, bis sich alles dreht. Wir können es uns einrichten in unserem Leben und sehen den Status quo, so ist es fixiert. Man hat ja nichts gegeneinander, aber auch nichts füreinander. Und manch einer sehnt sich schon Veränderung herbei, aber vielleicht aufgegeben. Es ist halt so. Auch als Christen kann es uns so gehen und wir merken das gar nicht. Wenn irgendwas passiert, eine Krankheit, ein Chaos oder ein Baby, das alles verändert, dann könnte vielleicht auch das sich ändern. Jedenfalls stößt Jesus hier auf einen Mann, auf eine Person und jetzt passiert etwas völlig Ungeplantes und völlig Unkontrolliertes. Jesus stellt eine provozierende Frage. Und diese Frage hebt die Tür aus den Angeln. Willst du gesund werden? Und er wartet auf eine Antwort. Die Frage, willst du? Im Therapeutischen sprechen wir von Auftragstherapie oder Auftragsseelsorge. Was willst du eigentlich? Was willst du? Willst du daran festhalten, wie es halt immer war? Willst du nichts ändern? Was willst du? Und das ist provozierend irgendwie. Was willst du in deiner Ehe und Familie, in deinen beruflichen Beziehungen? Was willst du? Was ist dein Ziel? Wie willst du es? Wer soll es tun? Was willst du dafür tun? Wie soll dir geholfen werden? Dann kommt oft die Antwort, ich will Harmonie, ich will endlich meinen Frieden haben, aber wenn und dann kommt irgendwas. Wenn der andere dann anders wäre oder wenn der das wenigstens kapieren würde. Und dann kommt das runde Viereck. Und man bleibt wieder in seinen Unerträglichkeiten. Jemand sagt, durch meine Depression hat mein Vater immer gesagt, du bist wie eine Heilige. Man kann sogar Krankheitsgewinn haben oder sich erhoffen. Mir sagte mal jemand, wenn es mir gut ging, hat mein Vater immer gesagt, dir geht's wohl zu gut. Aber ich wollte doch so, wie mein Vater mich gern hat, also durfte es mir nicht gut gehen. Dir geht's wohl zu gut, also musste es mir schlecht gehen. Da kann man das richtig einüben. Mir muss es ja schlecht gehen, damit ich irgendetwas davon habe. So graben sich Gedanken in unseren Kopf ein. Was willst du wirklich? Wollen wir noch Veränderung? Oder haben wir uns an alles gewöhnt? So wie es gerade ist, auch wenn wir merken, da ist irgendwo der Wurm drin. So gesehen ist es manchmal ganz gut, wenn bei Gottesdiensten, Seminaren, Bibel lesen, wenn im Gebet, wann auch immer, wir irgendwie eine Traurigkeit merken, es fehlt was. Dass wir bedürftig sind. Dass wir unser Leid spüren. Wenn wir selbst zufrieden sind, kommt keine Änderung. Können wir echt sein, ehrlich sein, vor uns selber, vielleicht vor einem anderen? Es scheint manchmal leichter zu klagen und zu jammern und trotz gegenteiliger Beteuerung unbewusst daran festzuhalten, so wie es hier ist am Teich Bethesda, 38 Jahre, da wird sich auch nichts mehr ändern. Und dann höre ich häufig, es ändert sich ja nichts. Und ich frage, wer ist es? Wer ist es? Willst du gesund werden, fragt Jesus. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Die Bibel sagt, Jesus ist bei der Schöpfung des Kosmos dabei gewesen. Als alles geschaffen wurde. Ich war letzte Woche im Planetarium in Berlin bei meinen Enkeln und die haben nur noch, ich bin zum ersten Mal da in sowas drin gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Unglaublich. Millionen und Milliarden von Lichtjahren, was wir gar nicht denken können. Und da war Jesus dabei und Jesus kommt zu diesem Kranken hin. Der lebendige Gott in Person. Willst du gesund werden? Und dann passiert genau das, was so leicht bei uns allen passiert. Wir stecken in unseren Wünschen und in unseren Vorstellungen und halten verbissen daran fest. Ja, wenn da vorne, jedes Mal, wenn ich da hingehe, dann komme ich nicht in den Teich Bethesda und labern Jesus die Tasche voll. Willst du gesund werden? Was hätte kommen müssen? Klar, natürlich, mach das Jesus. Wenn du es willst. Und wir, ich weiß nicht, wie das übersetzt heißen würde, 100-mal habe ich es den Arbeitskollegen gesagt. 10-mal habe ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern drüber gesprochen. Es ändert sich nichts. Hauptsache, und das sind dann unsere Vorstellungen, ich bin der Schnellste, Erste, Beste, Stärkste. Ich müsste dorthin kommen. Man müsste doch. Und schon wieder sind wir in unseren Vorstellungen und wollen da rein in diesen Teich. Wunschvorstellung. So und nur so muss das Leben sein. Nicht anders. Dann gibt es die Macht der Schwachen. Nur ich weiß, wie es geht. Tyrannisch wird untereinander regiert. Da kann man flach da liegen. Ich hatte mit einer Bäuerin zu tun, die schier im Bett lag und vom Bett aus den ganzen Bauernhof regiert hat. Alle, die dazugehörten, mussten früh antreten und ihre Arbeit abholen. Sie war krank im Bett. Nur ich weiß, was richtig ist. Sie leidet, natürlich, aber sie hat auch ihren Gewinn. Die Macht der Schwachen ist eine unglaubliche Macht. Oder Selbstaggression und Selbstmitleid. Das kann lähmen. Der Appell geht immer an die anderen und wird er nicht beantwortet, dann kann er bitter machen und dann geht es wieder nach innen. Manch einer sagt, geh weg, will aber eigentlich, dass der andere kommt. Mama, darf ich dir helfen? Ach nein. Ich mach das schon, geh du nur spielen. Hören wir in der Betonung, dass sie eigentlich was ganz anderes hätte? Sie ist nicht ehrlich. Ja, hilf mir! Herr Jesus, immer ist jemand anderes da. Willst du gesund werden? Ja, Jesus! Das will ich. Unsere Gedanken, eintrainierten Gedanken, sind uns oft gar nicht klar, bis ein Gespräch der Seelsorge oder des Gebetes oder im Gottesdienst uns klar macht, dass wir schon längst unsere Antworten parat haben, wenn Jesus fragt, willst du? Jesus stellt eine provozierende Frage. Und jetzt kommt ein provozierender Auftrag. Jesus fragt nicht nur, Jesus gibt auch Order. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Wie jetzt? Hä? Das geht doch gar nicht. Also hör mal, ich bin schon, weißt du das nicht? 38, weißt, kennst du die Ärzte nicht, die Diagnosen, weißt du nicht? Soll ich dir alles nochmal erzählen? Nimm dein Bett und geh hin. Also das ist anstrengend, ich bin krank. Mutiger Gehorsam. Ein Umdenken in die Gedanken Gottes, Mühe. Gott hat uns als konfliktüberwindende Wesen geschaffen. Wir dürfen über Konflikte nachdenken, mit diesen Konflikten umgehen und diese Konflikte mit Gott besprechen. Und neue Gedanken einüben. Weg von den alten Vorstellungen. Von den Wunschvorstellungen, auch wenn sie uns noch so lieb wären. Hin zu dem, was Gott will. Das ist mutiger Gehorsam. Ein Umdenken. Und diese Gedanken können oft ganz anders sein, als Gott sie sich, als wir uns sie uns vorstellen. Gott hat andere Gedanken. Seine Wege sind viel höher als unsere Wege. Und seine Wege sind nicht immer so, wie hier am Teich Bethesda. Steh auf und sei gesund. Gott hat manchmal sehr eigenartige Wege mit uns. Übrigens waren in dieser Halle ja wohl Hunderte von Menschen und es ist an keiner Stelle steht, dass Jesus zu jedem Einzelnen gegangen ist und gesagt hat, steh auf, du bist gesund. Jesus war kein Zauberer. Jesus war kein, er ist zu Einzelnen hingegangen und diese Einzelnen, da ist die Bombe hochgegangen, sodass sogar wir heute im Gottesdienst darüber reden. Das hat Folge gehabt. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Überschreite jetzt Grenzen, die völlig anders sind. Und das erleben wir immer wieder in der Bibel. Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will, später geht Gott dem Volk Israel voraus. Ruft einen Moses. Machen wir uns das klar, dass wir uns die Hände schmutzig machen, die Füße nass machen. Sie sollen durch den Jordan hindurchgehen. Da sind die Füße nass geworden. Haben sie sich vielleicht nicht so vorgestellt. Unsere Vorstellungen sind so ganz anders. Wir stellen uns das oft so vor, ja, dass der Glaube, da können wir uns in den Sessel setzen und ruhig und gucken und es wird alles ganz schön. Das ist in der Bibel anders erlebt. Werner de Boer, der Bibelausleger, sagt, nichts ist so wahr wie die Tatsache, dass wir uns bei Gott unserer eigenen Hilflosigkeit bewusst werden müssen. Ich kann nichts, ich stehe hier. Es ist in einem sehr realen Sinne auch wahr, dass Wunder immer dann geschehen, und jetzt wird es spannend, wenn unser Wille und Gottes Kraft zusammenwirken. Da ist Gottes Kraft und Gottes Wille, und wenn wir da mittun, dann passieren Wunder. Bloß nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das Wunder kann auch so aussehen, dass er sagt, geh hin in deiner Kraft, in diese Krankheit hinein und ich trage dich durch. Und das ist nicht weniger als, steh auf, nimm dein Bett und geh. Wie viele Hilfen hat Gott uns dazu gegeben, mit ihm durch solche Situationen zu gehen. Wir haben ihn zum Gebet. Wir haben Bibelstudium. Wir können uns an seinen Verheißungen festhalten. Wir haben Zeit, um miteinander zu reden. Wir haben die Gemeinde. Nein, es geht nicht darum, dass wir unsere eigenen Wege uns ausdenken und daran festhalten. So fromm diese Wege auch aussehen mögen oder erscheinen mögen. Es geht darum, dass wir mit dieser Kraft Gottes, die Paulus auch die Auferstehungskraft nennt, mit der Kraft, mit der Jesus wieder zum Leben auferweckt hat, dass wir mit dieser Entschlusskraft, mit dieser Kraft Gottes unseren Alltag bewältigen. Und dies unglaublich. In jedem von uns stecken ganz viele Gaben, die Gott entfalten will. Geduld, Ermutigung, Lob, Vielleicht hast du den längeren Atem. Vielleicht das Vertrauen. Vielleicht das Wissen um die Geborgenheit bei Gott. Und ob ich auch wanderte im finsteren Tal, jetzt wandere, fürchte ich kein Unglück, warum nicht? Wie kommst du darauf, David? Denn du bist bei mir. Warum? Dein Steck und Stab trösten mich jeden Tag. Kein Hollerei-Delieu. Kein Gehen immer auf Wolken und immer glücklich sein und Lobpreis singen. Du bist bei mir, ich gehe mit dir, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ich gehe dadurch. Steh auf, nimm dein Bett, geh in deine Kraft, Jesus ist in dir. Und nun nimm auch Hilfen in Anspruch. Das meine ich, wenn ich die Predigt überschrieben habe, zeig Rückgrat. Hilfen in Anspruch von anderen. In dir stecken ungeahnte Kräfte. Jesus in dir zu tragen, zu ertragen, zu gehen. Ich fasse zusammen. Niemand braucht so bleiben, wie er ist, auch mit seinen Nöten. Niemand muss alleine stehen bleiben und alleine gehen. Wir dürfen neue Schritte gehen. Der Teich Bethesda ist 38 Jahre alt. Wir brauchen da nie bleiben. Christen sind Menschen, die des Weges sind, haben die ersten Christen gesagt. Unser Blick soll nicht hängen bleiben am Teich Bethesda, sondern an Jesus, nicht an der fehlenden Hilfe, sondern an seiner Gegenwart, nicht an dem, was bedrückt und fehlt, sondern an dem, der den Auftrag gibt, Jesus, nicht an dem, was bezwingt und zermalmt, sondern an dem, der Herr aller Herren und Gott aller Situationen ist. Und dann kommt es darauf an, dass du die Tatsachen anders sehen kannst, nämlich mein Gott ist bei mir, er lässt mich nicht. Steh auf, nimm dein Bett und gehe. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging. Paula Jordan hat dieses wunderbare Bild mal gemalt und mitgegeben. Das wurde mitgegeben Kindern im Kindergottesdienst. Ich finde, dieser Mann, der zeigt ein wunderbares Lachen. Du darfst neue Schritte gehen mit Jesus. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo Jesus seine Macht dir zeigen will, dort, wo du stehst. Nochmal zurückgeschaut. Die Lösung liegt nicht darin, überlegen zu sein, schneller zu sein. Der Schnellste, der Beste, Begabteste, Größte, die meisten Kontakte zu haben. Die Lösung liegt nicht darin, seine Wunschvorstellungen vom Leben zu verwirklichen, sondern ich darf sein, wie ich bin, mit allen meinen Macken. Das kann freilich nur einer, der es wagt, sich nackt zu machen, nicht bedeckt zu halten und das zu hören, was Jesus an anderer Stelle sagt. Siehe, du bist gesund geworden. Jetzt geh hin, sündige hinfort nicht mehr. Willst du? Ich bete. Vater im Himmel. So kommen wir zu dir mit unseren ganz persönlichen Fragen und Nöten, die bei jedem hier im Raum ganz anders sind, unterschiedlich, verschieden, auch verschieden gewichtet und in Zuversicht oder Hoffnungslosigkeit, so wie wir hier sind. All das wollen wir dir im stillen Gebet sagen. Danke, dass du uns kennst, dass du auch das, was wir dir gerade gesagt haben, kanntest, weißt und möchtest es trotzdem immer wieder hören von uns. Bitte hilf uns, hinzugehen, mit deiner Kraft zu rechnen und dich zu erleben. Du bist Stecken und Stab und du führst immer wieder in neue Wirklichkeiten. Lass uns dich erfahren. Amen.